Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Trend Topics und Tech & Nature. Mein Name ist Jasmin Spreer. Ole Seidenberg ist einer der Gründer von Skyseed. Diese haben es sich zum Ziel gemacht, Wälder wieder auf- oder umzubauen. Dafür setzen sie auf das Ausbringen von Samen und das aus der Luft. Wichtigstes Arbeitsgerät dabei? Drohnen. Hallo Ole, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich habe es natürlich jetzt im Intro schon ein wenig angeteasert, aber es war jetzt natürlich ganz kurz nur angerissen. Von daher, bitte bevor wir weiter starten, bitte erzähl uns doch ganz kurz, was macht Skyseed?
Genau, also du hast es ein bisschen schon erklärt. Wir säen im Grunde Wald aus der Luft. Wir haben eine ziemlich große Schwerlastdrohne und mit der bringen wir von uns selbst pelletiertes Saatgut aus. Das heißt, das Saatgut erfinden wir natürlich nicht neu und die Bäume säen sich ja selbst auch aus der Luft, indem sie Saatgut einfach fallen lassen. Aber wir pelletieren das noch, damit es eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit und Aufkeimwahrscheinlichkeit hat und bringen das überall dort aus, wo kein Wald mehr da ist, oder bauen auch Wälder um, indem wir Beimischungen machen aus der Luft und über Bestandsmonokulturen drüber fliegen.
Ja, du hast es jetzt gerade schon gesagt, die Bäume machen das ja grundsätzlich auch selbst, beziehungsweise natürlich auch die Vögel durch ihre Ausscheidungen. Wozu braucht es denn genau jetzt noch Drohnen, die das auch übernehmen? Regelt die Natur sich da nicht selbst?
Ja, leider nicht mehr ganz so. Also man kann es im Grunde so zusammenfassen. Wir versuchen nur das abzumildern, was der Mensch auch mal kaputt gemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Also einerseits haben wir natürlich den Klimawandel als großes Metathema, was einfach auf alles einwirkt, auch auf den Wald. Und deshalb geht es auch sehr viel schneller durch die Trockenheit und durch den Borkenkäfer, der darauf folgt, dass Bäume und Wälder sterben. Und auf der anderen Seite ist auch Naturverjüngung, wie sie normal wäre, also die Regeneration durch die Wälder selbst, stark gehemmt, einfach dadurch, dass der Boden so stark verdichtet ist und dadurch, dass da auch weit und breit häufig in diesen Bereichen, wo jetzt gerade was am Sterben ist, nichts anderes steht als nochmal mehr vom selben. Das heißt, da weht auch nicht mehr so viel ein. Ne? Selbst wenn so eine Birke zum Beispiel kilometerweit fliegen kann, die muss dann diese Kilometer tatsächlich auch hinter sich bringen. Das ist dann nicht mehr ganz so einfach. Und wenn sie dann auf so einen Boden fällt, der ziemlich lange von schwerem Gerät bearbeitet wurde und so weiter und so fort, oder auch wo viel Nadelstreu drauf lag von kilometerweise Fichten, dann ist der Boden meistens übersäuert und so weiter. Also super schlechte Bedingungen, dass da von alleine einfach wieder Wald kommt. Und ja, es würde passieren, aber was dann halt leider häufig passiert in dieser Hitze, wenn es so brach liegt, kein Schatten mehr auf der Fläche ist und so weiter, weil die ja auch so radikal geräumt werden, ist, dass dann eher Gras und Brombeere und so weiter kommen, die es dann noch leichter haben unter solchen spröden Bedingungen, sage ich jetzt mal.
Okay, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Du hast jetzt gerade schon vorher gesagt, dass ihr natürlich dafür eine Drohne einsetzt, die entsprechend das aus der Luft seht. Wirft die jetzt das ab wie so ein Saatgutbomber? Oder wie genau wird sozusagen dann auch Sorge getragen, dass es entsprechend so angesät wird, wie es den Bäumen am Ende auch nutzt?
Genau, also im Wesentlichen ist es immer so, das Saatgut muss in Kontakt zum Mineralboden kommen, früher oder später, und braucht eigentlich bestimmte mikroklimatische Bedingungen. Ne? Also wenn es für jetzt ein Saatkorn kommt, natürlich darauf an, auf die Baumart, aber wenn es zu heiß oder zu trocken ist oder auch zu nass, also Staunässe ist so ein Thema, dann funktioniert es nicht. Ne? Da wird es entweder ausgetrocknet oder ersäuft einfach oder ähnliches. Das heißt, wenn es jetzt auf einem Stein oben drauf landet, dann kann es zwar aus dem Pellet heraus noch keimen, aber dann kann es ja nirgends hinwachsen, so in einem einfach reinwurzeln in den Stein geht halt nicht. Das heißt schon richtig, also es sind in der Regel, wo wir am besten oder idealerweise schon da sind, ist, wenn man direkt nach der Räumung oder wenn man schon weiß, man muss jetzt wegen der Borkenkäferfläche die Stämme da rausräumen, dass man dann mit der Baumkrone quasi mal quer über den Acker zieht und den aufreißt, den Boden so ein bisschen vorverwundet, nennt sich das, sodass wir es leichter haben, da in Kontakt zu kommen. Und das andere ist aber, wir machen die Pellets absichtlich auch verschiedenförmig. Das heißt, es sind jetzt keine homogen, perfekt runden Kügelchen, die da irgendwo perfekt landen, wo sie hin sollen, sondern wir geben uns nicht dieser Kontrollillusion hin, dass wir von oben mit der Drohne präzis sozusagen in das eine Quadratzentimeterchen reinschießen können, sondern es sind einfach viel, viel mehr, als man braucht am Ende und sehr verschieden. Und wir überlassen das dann den freien Kräften der Natur, dass es dahin kullert quasi, wo es sein perfektes Optimum finden kann, und haben einfach mehrere Pferdchen im Rennen, wenn du so willst. Ne? Und der eine landet dann zum Beispiel unter einem Baumstumpf und der nächste irgendwie unter einem Ast und der eine landet vielleicht auch mal auf einem Stein. Das lässt sich nicht perfekt kontrollieren, aber du hast in der Natur ohnehin so viele verschiedene Einflüsse wie Wilddruck oder wie eben Trockenheit und so weiter und so fort. Du kannst es nicht genau vorhersehen und deswegen muss man ein bisschen damit spielen sozusagen.
Absolut. Jetzt, du hast es gerade schon wieder oder einige Male schon erwähnt, aber ich glaube, wir haben noch gar nicht genau darüber gesprochen. Warum benutzt ihr jetzt pelletiertes Samengut? Was ist daran besser? Warum, wie seid ihr darauf gekommen?
Ja, also die Pelletierung an und für sich gibt es in der Landwirtschaft auch schon. Allerdings ist es dort häufig unter Einsatz von Polymeren genutzt oder auch von Kunstdünger. Und das ist ja immer so die Idee, dass man als Mensch genau weiß, ja, ich muss jetzt nur den Nährstoff reinpacken oder so. Und bei Polymeren ist einfach ein Bindemittel, ne, damit es am Samen kleben bleibt. Und dann booste ich das sozusagen nochmal. Und das ist aber von der Idee immer so ein bisschen schwierig, weil so ein bisschen wie bei Menschen, wenn du jetzt müde bist und trinkst halt eine Dose Red Bull, bist du auch kurz wacher, aber du bist nicht gesünder. Du hast nicht langfristige gute Wirkung, sondern eigentlich eine negative. Und so ist es bei Kunstdünger eigentlich auch. Deswegen raten wir davon ab und haben ein eigenes organisches Pellet entwickelt, was praktisch nur so eine Art Infrastruktur mitgibt, damit das Saatkorn nicht direkt austrocknet und einfach eine poröse Oberflächenstruktur zum Beispiel hat und in der Lage ist, Feuchtigkeit länger zu binden. Und eben von den äußeren Faktoren auch, wie jetzt Wildverbringung oder Verbiss, jetzt nicht das Rotwild oder das Rehwild, sondern eher so gegen Mäuse, Schnecken und so weiter, gegen diese anfänglichen Abgänge sozusagen zu schützen, weil es einfach unattraktiv schmeckt. Und das alles führt im Prozent dann dazu, dass es viel, viel besser keimt und auch die Symbiosepartnerschaften zum Beispiel mit den Bodenpilzen leichter eingehen kann. Also da kann dir leider nicht genau sagen, was drin ist. Wir sind ja noch in der Patentierung, aber...
Genau das wäre meine Frage nämlich gewesen.
Genau, aber es sind tatsächlich, wir haben organische Materialien gefunden, die so auch im Wald vorkommen, nur nicht in der Konzentration. Und normalerweise sind die halt nicht ums Saatkorn drumherum gewickelt. Ne? Und jetzt sind sie es halt schon. Genau, und das hilft oder unsere Hoffnung ist, worauf wir setzen, dass es dann deutlich steigert, weil Saatgut ist einfach super kostbar und gering verfügbar.
Und was passiert jetzt, wenn Waldbewohner davon essen? Außer, dass es schlecht schmeckt? Habt ihr das getestet?
Was dann passiert? Also die werden auch keine Bauchweh kriegen. Das ist jetzt nicht schädlich oder so. Ne? Aber idealerweise fressen sie halt nicht so viel, wie wenn es da nackt rumliegen würde. Damit genügend für die Bäumchen selber übrig bleibt. Das ist ja die Idee.
Genau. Alles klar. Ich hab jetzt noch eine andere Frage. Weil es gibt natürlich auch verschiedene Modelle der Forstwirtschaft. Und grundsätzlich ist natürlich auch immer die Frage sozusagen, wie viele gesetzt werden, dass sie sich nicht gegenseitig das Licht nehmen oder ähnliches, dass von vornherein sozusagen da verschiedene freigehalten wird. Wie geht ihr das jetzt an? Also wird im Nachhinein genau wieder was rausgenommen oder wie wird da Sorge getragen, dass auch der einzelne Setzling entsprechend genug Licht und Nährstoffe bekommt?
Genau, also grundsätzlich hast du recht, es gibt verschiedene Verfahren und das gängigste aktuell ist ja tatsächlich das Ausbringen von Setzlingen, meistens auch in irgendeiner Formatierung zwischen Reihe und Glied, 2x2, 2x4, also bei... Ne, also wie in welchen Meteranzahlen die Abstände definiert sind, wie die Reihen zueinander stehen und so weiter und so fort. Das alles hat ja den Hintergrund eigentlich eher aus der Holzverwertung letztlich oder der Holzernte, dass man nachher sagt, okay, wie komme ich denn gut mit dem Harvester, mit dem Erntegerät praktisch dazwischen, mit dem Greifarm, damit ich nicht Flurschäden verursache oder dann die Baumstämme, die ich eigentlich nicht haben will, gerade schädige und die dann wieder schlechteres Holz geben und so weiter und so fort. Daher rühren diese Abstände. Von der Natur her brauchst du die in der Form viel, viel weniger. Also mit dem Licht stimmt natürlich, aber auch da wieder, du hast ja immer gewisse Zufälle, du hast einfach erstmal eine Mannigfaltigkeit in der Genetik, die du ausbringst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir hatten jetzt beispielsweise in Bad Württemberg eine Aussaat an einem extrem Steilhang mit Südexposition, also total heiß auf der Fläche, fast schon so gesteinsartig der Boden, und da haben wir mit Birke gearbeitet, weil die relativ resilient ist und viel ab kann und zum Beispiel 19 keimfähige Samen auf einen Quadratmeter ausgebracht. So, jetzt kommt da, sagen wir mal, wegen der Hitze und wegen der langen Dürreperioden, die wir jetzt dieses Jahr auch schon wieder hatten, von den 19 kommen vielleicht nur 10. So, und dann sitzen die da im Büschel so nebeneinander und dann hat man aber natürlich verschiedene Gene wieder dahinter, ne? Wie gut, welcher ist stärker, welcher ist schwächer sozusagen. Und der eine packt es dann vielleicht und wird dann ein straffer Baum sozusagen, der das hinkriegt, ne? Der irgendwie ansehnlich ist. In dem Fall jetzt auf dem Steilhang, da würden die jetzt noch nicht mal mehr zurückschneiden oder sowas. Also das nennt sich der Kulturpflege. Das würden die da gar nicht machen, weil die Fläche ist halt, ich glaube, 50 Grad Steigung. Da brauchst du nichts bearbeiten. Da guckst du halt einfach, welcher macht das Rennen und den Rest lässt halt gerade stehen. Und wird dann eh irgendwie verbissen oder irgendwann geht's ein oder so. Und auf der flachen Fläche würde man eben dann einfach Kulturpflege machen. Da würde man tatsächlich dann irgendwann sich entscheiden, so nach 5, 6, 7 Jahren, welchen schneide ich jetzt zurück oder knick ihn um. Es gibt auch so Umknick-Flächen. scheren praktisch, da schneidest du nichts ab, weil das führt ja eigentlich zu neuen Trieben in der Regel, sondern du knickst um und dann wird das Pflänzchen praktisch so buschig und wächst nur noch so in die Breite, aber nimmt dem anderen, der quasi das Rennen machen soll, nicht mehr das Licht. Und das ist tatsächlich vom Pflegeaufwand ein bisschen mehr und anders, als jetzt, wenn man das schon von vornherein nur Setzlinge hat, aber man hat halt auch viel mehr Wahrscheinlichkeit, dass einer von denen gut wird und weil die halt nicht 2 Jahre in der Baumschule verwöhnt wurden oder eins.
Mhm, absolut. Ja, an wen richtet ihr euch denn da jetzt? Wer ist eure Zielgruppe? Wenn du jetzt sozusagen ja gesagt hast, das ist im Endeffekt ein anderes Modell als zu dem typischen Holzerntemodell. Seid ihr Natur? Wollt ihr die Natur schützen? Wollt ihr da sozusagen wirklich Wiederaufforstung zur Schützung des Ökosystems Wald schaffen? Oder richtet ihr euch da schon im Endeffekt an ein zukunftsgerichtetes Forstwirtschaftungssystem?
Sowohl als auch. Also ich glaube, das eine geht ohne das andere nicht. Also wir haben keine Kunden jetzt direkt aus dem Naturschutz, sage ich mal, weil der Naturschutz, das ist ja auch eine Frage, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch in Österreich ist, aber bei uns ist es so, dass Naturschutz immer bedeutet, man muss die Natur vor den Menschen schützen. Also man zäunt sie ein, legt sie still sozusagen und greift nicht mehr ein, was häufig einfach viel zu spät kommt, sage ich mal. Ne? Weil wir haben hier keinen Regenwald mehr oder keinen Urwald mehr oder irgendetwas, wo man jetzt sagen kann, das schütze ich jetzt, das ist intakt, das Ökosystem. Sondern wir sind eh schon überall durch. Wir haben Flurbereinigung gemacht. Wir haben also sozusagen in dem Sinne ursprünglichen Wald gibt es fast nicht mehr. Das ist das eine und das wäre jetzt auch nicht unser Kunde in dem Fall. Da hätten wir zwar nichts dagegen, aber die Geisteshaltung geht ja davon aus, dass es sinnvoller ist, es komplett in Ruhe zu lassen. Sondern wir richten uns primär an diejenigen, die verstanden haben, dass man nur wirtschaften kann, in der Zukunft vor allen Dingen im Klimawandel, wenn man nachhaltig wirtschaftet. Und dieses Nachhaltigkeitsthema kommt ja sogar aus dem Forst. Nur es muss heute ganz anders verstanden werden. Also es reicht nicht mehr zu sagen, naja, wenn ich einen Baum fälle, dann muss ich auch wieder einen pflanzen. Das ist sozusagen ganz einfach gedacht, sondern ich muss in Ökosystemabhängigkeiten denken. Und das heißt, ich kann eben nicht mehr eine Monokultur, Bikultur ausbringen in Reihe und Glied, sondern da hängen Pilze, da hängt Bodenleben dahinter, da hängt alle Wasserhaushalt dahinter, Nährstoffhaushalt dahinter, da hängt viel, viel mehr miteinander zusammen, als viele Forstbetriebe in den letzten Jahrzehnten auf dem Zettel hatten. Und so langsam gibt es da so eine Art Erweckungsmoment, also eigentlich schon länger, aber viele leben es noch nicht so, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und die denken immer, gut, wo ist der nächste Baum? Ah ja, die Kiefer, die kann noch einiges ab, die Douglasie, die packt das schon. Und dann machen sie aber eigentlich weiter wie bisher, nur ein bisschen andere Baumarten. Und unser Ansatz geht ja dahin zu sagen, wenn du eine Freifläche hast, dann hast du komplett andere Bodenbedingungen jetzt, weil ja nichts mehr draufsteht. Das trocknet aus, innerhalb von den ersten 3 Jahren werden alle Nährstoffe ausgespült oder ist der größte Nährstoffaustrag zu beobachten, durch Wasser, durch alles Mögliche. Die Pilzgeflechte sterben und all das gilt es zu verhindern. Und deswegen musst du eigentlich erstmal ganz schnell auf die Fläche kommen und sogenannte Pionierbaumarten oder auch gar keine Baumarten ausbringen, sondern erstmal Sträucher zum Beispiel oder auch Waldgräser, die in der Lage sind, die Nährstoffe und das Wasser sozusagen dort zu halten im Boden. Und dann kannst du sukzessive die Leiter hochklettern praktisch und wieder ein Wald draus werden lassen. Und dieses Verständnis, das versuchen wir tatsächlich anhand der Drohne und der Pellets marktfähig zu machen, sagen wir mal so. Und dann sind unsere Kunden eigentlich alle Formen von Waldbesitzern und Waldbesitzerinnen, die du dir vorstellen kannst. Also Landesforste, privater Wald und so weiter.
Es klingt jetzt, wenn du es ein bisschen auswirst, fast so ein bisschen so, als wenn ihr es halt besser wisst als diejenigen, die das schon seit Jahrzehnten machen. Woher nehmt ihr die Expertise?
Nee, genau. Wir persönlich sozusagen wissen es dann nicht mal besser. Wir 3 Gründer kommen auch gar nicht aus dem Wald, sondern wir haben uns da reingearbeitet. Wir haben tatsächlich 2 sehr, sehr expertisenreiche Mitarbeiterinnen in dem Fall, die diese Pelletmischung entwickelt haben und einen, der auch direkt aus dem Forst kommt, also 3 an der Zahl, die wirklich Forstleute sind, wenn du so willst, und richtig Ahnung haben. Aber es ist nicht so, dass wir das neu erfunden hätten, sondern dass dieses Thema Vorwald und mit Pionieren zu arbeiten und mit Sukzessionsstufen zu arbeiten in der naturnahen Waldwirtschaft durchaus gängig ist und durchaus bekannt ist. Auch zum Beispiel zu säen statt zu pflanzen ist auch total bekannt, die Vorteile. Wir bringen jetzt praktisch nur 2, 3 Dinge zusammen, die es so vorher in der Kombination nicht gab. Also das Säen zum Beispiel mit so Pionieren, das sind häufig so kleine Samen, so klitzekleine Samen, dass du die gar nicht mit der Hand sinnvoll aussehen kannst und mit schweren Maschinen auch nicht. Und die werden durchs Pelletieren überhaupt erst maschinenverarbeitbar, dass man die regelmäßig auf die Fläche kriegt, ne? Und das andere Thema ist halt Kosten. Also schlicht und ergreifend, wenn du jetzt keine Drohne gehabt hättest, die ist ja auch so technisch noch erst seit 1, 2, 3 Jahren packen kann, so viel Zeug zu schleppen, das war ja früher gar nicht so leicht möglich in der Drohnenentwicklung, dann ist auch wieder das Säen einfach viel zu teuer und dann kann man auch gleich Setzlinge in den Boden packen. Also das, mit anderen Worten, ist es einfach vom Timing her jetzt so der Moment gekommen, wo so Technologie und Ökologie aufeinander knallen und man sagen kann, hey, da kann man doch jetzt mal was draus bauen, was total Sinn macht.
Ja, das hat mich nämlich gerade, denn den Punkt wollte ich nämlich genau auch gerade ansprechen. Du hast jetzt gerade schon von dir aus gesagt, das ist natürlich Kosten ein Punkt. Und ich habe jetzt gerade mir das schon einmal durch den Kopf gehen lassen, habe mir gerade gedacht, okay, wie teuer seid ihr denn? Weil ihr macht sozusagen eine Voranalyse, ihr habt die pelletierten Samen, ihr tragt das aus mit den Drohnen. Du hast jetzt gerade gesagt, dass vielleicht zunächst einmal nicht direkt die Baumsamen rausgesät werden, sondern zunächst einmal Sträucher. Das hört sich für mich alles nach einem sehr langwierigen Prozess an und vor allen Dingen natürlich auch relativ preisintensiv. Und gerade auch immer, wenn es um Erhaltung der Ökosysteme geht und ähnliches, ist natürlich immer die Preisfrage eine immense. Und wie sieht das da aus im Vergleich bei euch?
Total, genau. Im Vergleich, das ist der springende Punkt, ne? Also das, was im Ökosystem gerade passiert, also dass die Bäume sterben und dass das Saatgut knapper wird und so weiter, das drückt natürlich auch total durch bis auf die Baumschulen. Das heißt, ich sehe die jetzt gar nicht als unser Feind oder Konkurrent. Es gibt auch Pflanzen, da macht Pflanzung mehr Sinn als die Saat. Gibt es auch weiterhin, aber es ist tatsächlich so, dass wir alle im selben Boot diesbezüglich sitzen und dass auch die Kosten da immens steigen gerade, einfach weil natürlich weniger Saat da ist, zu Bäumchen in der Baumschule herangezüchtet werden kann und entsprechend sind die Pflanzen sehr, sehr knapp und das Pflanzgut muss es ja auf der Fläche auch erstmal schaffen. Ne? Also wenn es dann trocken ist, die kriegen regelrecht Sonnenbrand, die Pflänzchen, die sind dann gewohnt, dass sie praktisch versorgt werden, dann kommen sie in diese Wildfläche, wenn du so willst, und müssen ihr Wasser selber ran schaffen, aber haben die Wurzeln ja gar nicht in der Tiefe dorthin hingeschickt sozusagen, wo sie in diesem Boden, an diesem Standort Wasser finden. Also das heißt, sie haben auch schwierige Ausgangsbedingungen und deshalb können wir eben in Summe locker, sage ich mal, 20-30% günstiger fahren mit unserem Verfahren als die Pflanzung, meistens mehr. Also gerade auch in Steilhängen oder Extremlagen, da hast du einfach bei einer Pflanzung ganz andere Faktoren. Du musst ja praktisch Hunderte oder Tausende von Setzlingen an die Fläche bringen. Jetzt stell dir mal vor, du bist irgendwo in den Kalkalpen und musst dann mit dem LKW irgendwo einen Waldweg hochfahren, der dann meistens nicht mal besonders gut gepflegt ist, da irgendwo hoch, um die Setzlinge da hochzubringen. Dann brauchst du einen Pflanztrupp, der die irgendwie ausbringen kann und mit einer Hacke und einer Schaufel praktisch da entsprechende Löcher in dieses gesteinige Untergrund reinbringt. Das ist also super aufwendig. Und deshalb sind wir in den meisten Vergleichen tatsächlich bei großen oder komplizierten Flächen locker günstiger, aber bei den Standardflächen im Grunde auch.
Alles klar, das hört sich natürlich grundsätzlich recht vielversprechend an, könnte ich mir vorstellen, für diejenigen, die sozusagen in dem Segment tätig sind und natürlich auch immer entsprechend auf ihre Preise schauen müssen. Wie sieht es denn in der Praxis aus? Wenn dem so ist, wie du es gerade ausführst, müssten euch ja die Interessenten und Interessentinnen die Tür ins Haus einlaufen, oder?
Ja, im Grunde, also wir haben so ein bisschen eine doppelte Situation gerade, weil wir die ersten Testsaaten ja erst im Herbst und im Winter hatten und die zählen wir jetzt Ende Mai, Anfang Juni aus. Das heißt, die finalen Ergebnisse, wie gut es jetzt gelaufen ist auf der Freifläche, ne, das ist im Moment noch, wenn du so willst, Theorie beziehungsweise Erfahrung aus unserem Labor, dass es ziemlich gut aussieht. Wie es jetzt genau auf der Freifläche funktioniert, wissen wir jetzt tatsächlich selber gerade noch nicht. Und deswegen haben wir schon sehr viel Interesse entgegengebracht bekommen, aber an finalen Deals sind wir jetzt so ungefähr bei 160, 170 Hektar, die wir im Herbst vorhaben. Und das sollen schon noch 300-400 werden dieses Jahr, ne? Also beziehungsweise diese Saison, also im Herbst und Winter, die jetzt kommt. Und das wird massiv davon abhängen, wie gut es denn jetzt im Praxisversuch funktioniert hat natürlich, ne? Und was das Pricing angeht, sind wir selber auch noch ein bisschen am rausfinden. Also einerseits, was kann man nehmen, andererseits, was möchte man nehmen, ne? Weil wir wollen auch vom Impact her, wir sind total impactgetrieben, haben es deswegen gegründet, weil wir Klimaschutz machen wollen. Es bringt uns jetzt nichts, maximalen Preis rauszukitzeln, wenn wir dann bestimmte Kundensegmente verlieren. Also weil wir wollen es machen, um massiv auf die Fläche zu kommen. Und dann ist es mir wichtiger, am Ende sagen zu können, ich habe 1000 statt 300 Hektar geschafft, auch wenn ich vielleicht einen Ticken weniger genommen habe pro Hektar, weil ich dadurch andere Marktsegmente erschlossen habe von Leuten zum Beispiel, die weniger Geld haben, ne? Oder die dann sagen, hey, wenn es jetzt nur 2000 Euro den Hektar kostet, statt 3, dann mache ich aber gleich noch 50 Hektar mehr, weil dann kann ich es mir leisten. Ne?
Wenn jetzt ein Kunde oder eine Kundin auf euch zukäme und sagen würde, sie oder er hätte gerne eine Monokultur noch, würdet ihr euch dagegen verwehren?
Ja, du gerade sagtest, würden wir. Wir gehen ganz stark ins forstliche Beratungsgespräch, wenn du so willst, beziehungsweise in die Auseinandersetzung, was auf dieser spezifischen Fläche sinnvoll ist, aus unserer Sicht und aus Sicht des jeweiligen Betreuungsförsters oder Betreuungsförsterin. Da kommt man manchmal auch nicht zum selben Ergebnis. Das ist auch in Ordnung. Und dann am Ende ist der Kunde natürlich schon König. Aber wenn wir das Gefühl haben, das weicht so stark ab von dem, was wir, wofür wir stehen, dann sagen wir auch, dann sind wir einfach die Falschen. Dann macht es gerne anders. So, ne? Die Auseinandersetzung scheuen wir auch überhaupt nicht, weil wir wirklich felsenfest überzeugt sind, dass es überhaupt keinen Sinn macht, jetzt beispielsweise bestimmte Schlussbaumarten, wie sich das so nennt, also die tollen Holzertrag bringen, wenn sie es denn schaffen, auf eine total ausgetrocknete, übersäuerte Brachfläche zu bringen, die da nichts verloren haben, das kann man das Geld gleich zum Fenster rauswerfen. Also da macht es dann wirklich mehr Sinn, erstmal sich diesen Sonnenschirm zu bauen und dann darunter das zu machen. Dann verliert man ein bisschen Zeit gefühlt, aber eigentlich verliert man sie nicht, weil die Alternative hätte eh nicht geklappt. Also das ist einfach, sind wir ziemlich sicher.
Okay. Was macht jetzt eure Drohne, was unterscheidet eure Drohne jetzt von anderen Drohnen? Also jetzt gerade diejenigen, die jetzt mit solchen landwirtschaftlich genutzten Drohnen noch nie was zu tun hatten, auch ich habe kaum ein Bild vor Augen. Wie kann ich mir das jetzt vorstellen?
Die Drohne hat in etwa 2,30 Meter Spannweite und ist damit schon ziemlicher Oschi. Die will man nicht an den Kopf kriegen. Aber das ist durchaus bei anderen landwirtschaftlichen Drohnen auch so. Die können dann sowas zwischen 10 und 40 Kilogramm tragen, das, was gerade so am Markt da ist. Und unsere Drohne ist jetzt eigentlich keine Saatdrohne, sondern wir haben praktisch eine ziemlich großdimensionierte Filmdrohne gekauft und die umgebaut, also mit einem eigenen Abwurfmechanismus. Und den haben wir schon spezifisch auch auf unsere Pellets bzw. den Forstbereich angepasst. Also da gibt es ja die Eigenschaft, dass das Saatgut ziemlich divers ist in der Größe und im Formfaktor. Also Birkensaat zum Beispiel ist eben super klein und fisselig oder Waldweidenröschen ist noch viel kleiner. Da wiegen 1000 Samen 0,05 Gramm. Und die Eichel oder die Bucheckern zum Beispiel sind natürlich deutlich größer. Und es soll beides abgeworfen werden können. Und dadurch haben wir jetzt im Prinzip mit so einer Walze entwickelt, mit Mulden drin, die verschieden groß sein können. Und kann man einfach rausziehen, wieder reinstecken, wie so ein Toner beim Laserdrucker. Und ist ziemlich wartungsunintensiv. Genau, und dann fliegen wir im Grunde da drüber, starten mit dem Piloten und landen auch wieder mit dem Piloten, aber der Rest läuft völlig autonom. Dann weiß die quasi ihren Weg, den haben wir vorher einprogrammiert und wirft das Saatgut da ab, wo sie soll. Wie so an so Wegmarkern praktisch oder halt flächig.
Okay. Das heißt, ihr habt aber momentan nur in Anführungsstrichen eine Drohne bei euch im Angebot, oder?
Nee, wir haben jetzt gerade zwei von denen und wir werden jetzt wahrscheinlich auch nochmal eine eigene entwickeln, weil sich eben rausgestellt hat jetzt in der Arbeit. Es gibt natürlich landwirtschaftliche Drohnen, die man auch nutzen könnte, aber die sind beispielsweise wieder von den Saatkörnern eingestellt auf einen viel kleineren Durchmesser und arbeiten auch mit einem Impuls. Das heißt, das Saatgut wird so rausgeschossen über so einen Teller, der quasi das immer so anditscht. Hast du vielleicht gehört jetzt an meiner Hand gerade. Genau, und dadurch kriegen die Pellets halt einen Impuls, kann aber die Keimfähigkeit auch zerstören oder das Pellet aufbrechen. Deswegen haben wir uns genau gegen so einen Impuls entschieden. Eben, wie gesagt, der Durchmesser muss halt variabel genug sein. Und jetzt haben wir gemerkt, aber beim Umgang mit dieser Drohne, der Filmdrohne, ist immer noch x andere Sachen aufgefallen, die man im Wald noch viel geiler machen könnte und deswegen werden wir wahrscheinlich noch eine eigene bauen.
Ja, absolut spannend. Und jetzt eine letzte Frage von mir. Jetzt sind wir auch schon recht fortgeschritten. Du hast jetzt gerade schon die Pläne gesagt, sozusagen, wie viele Hektar jetzt dieses Jahr noch dazukommen sollen, wenn alles nach Plan läuft. Bisher seid ihr vor allen Dingen in Deutschland tätig. Gibt es schon Pläne, dann auch über die Landesgrenzen zu expandieren? Ich meine, in unseren Breitengraden ist natürlich das ein Problem, aber in anderen noch viel, viel mehr, wo entsprechend das schon viel größere Schwierigkeiten durch Waldbrände und Ähnliches sind, wo dann die Flächen entsprechend leer sind. Wie sieht es da aus bei der internationalen Ausrichtung?
Genau, also jetzt erstmal über die Grenze direkt, da sind wir schon dran. Also ne, in Österreich beispielsweise werden wir diesen Herbst auch schon ein Pilotprojekt machen.
Wo genau?
In Oberösterreich. Wo genau die Fläche, kann ich da noch nicht sagen. Das tüfteln wir gerade zusammen, aber es wird auf jeden Fall was passieren. Okay. Wahrscheinlich auch nochmal im Mölltal in Kärnten. Also es wird verschiedene Geschichten geben. Auch in der Schweiz haben wir schon einen Partner, mit dem wir arbeiten wollen, in der Nähe von Bern und in Nordfrankreich. In Portugal haben wir tatsächlich eine Anfrage gerade laufen für eine größere Renaturierungsfläche. Das sind aber komplett andere Herausforderungen und man darf sich tatsächlich da auch nicht verzetteln. Ne? Also musst dir mal vorstellen, du hast ganz andere Arten, die dort dann endemisch sind. Du hast ganz andere Bodenvoraussetzungen, fast schon wüstenartige Bodenbedingungen, andere Konkurrenzvegetation. Also da muss man sich halt gegen Eukalyptus durchsetzen. Hier eher gegen Calamagrostis und Brombeere und so. Das sind ganz andere Bedingungen. Deswegen wäre es auch arrogant, wenn wir jetzt hingehen würden und sagen würden, jetzt im ersten richtigen Jahr, hey, jetzt machen wir schnell noch Portugal, nur weil es so viele Flächen gibt. Sondern das muss man sich dann genau auch angucken und natürlich idealerweise lokale PartnerInnen finden und mit denen das ausarbeiten, die da auch Ahnung haben. Und die dort auch das Saatgut sammeln und bereitstellen können, ne? Weil ansonsten macht es eh keinen Sinn. Und darauf, das ist auch die Idee, dass wir praktisch immer regionale Teams dann ausformieren, die dann auch vor Ort Ahnung haben, Netzwerke haben und dann nicht jetzt von Deutschland aus überall hinfliegen irgendwie mit der Drohne und Flugzeug oder was auch immer, schlimmstenfalls. Das ist nicht das Ziel.
Das wäre auch nicht im Sinne des Klimaschutzes, was du vorher angesprochen hattest, sondern genau. Eher gegenteilig. Lieber Ole, ich danke dir für das interessante Gespräch, für diese interessante Ausführung. Ich bin
sehr gerne.
Sehr gespannt, wie es weitergeht. Und spätestens im Herbst, wenn ihr dann es auch nach Österreich geschafft habt, nach Kärnten und Oberösterreich, hören wir uns ja vielleicht noch einmal.
Würde mich freuen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr, sehr gerne. Und bis dahin erstmal viel Erfolg. Und an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Und gerne dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.